Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Heute mit der vierten Ausgabe von Lou Cinema und dem dritten Film von Robert Eggers, The Northman.
Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning, das bin ich, und Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber. Hallo Lukas.
Hallo Lukas, hallo an die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer, an den Mikrofonen, an den Bildschirmen, an den Kopfhörern, was auch immer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Loose Cinema. Schon, wir hatten es schon im Vorgespräch angemerkt, zur vierten Folge Loose Cinema.
Genau.
Zum Film The Northman von Robert Eggers.
Genau. Das ist jetzt unsere vierte Folge. So oft waren wir noch gar nicht im Kino, kann man sagen. Beziehungsweise waren relativ häufig im Kino, glaube ich, aber haben relativ selten Folgen dazu gemacht. Mhm. Aber ich glaube, wir waren beide von den letzten Filmen von Robert Eggers, ich will nicht jetzt sagen begeistert, aber schon auf eine gewisse Art und Weise so fasziniert, dass wir gesagt haben, ja, das muss jetzt sein. So, wir müssen uns den Northman mal angucken und müssen auch darüber sprechen mal.
Ja, also Robert Eggers, kann ich sagen, für mich persönlich einer der verheißungsvollsten Hollywood-Regisseure der jüngsten Zeit. Hab bisher alle Filme auch im Kino gesehen. Hab da wirklich schon früh angefangen mit The Witch, dann eben The Lighthouse, jetzt Northman. Aber ich möchte die Aussage nochmal zurückziehen und in Klammern setzen, ob denn Robert Eggers nach The Northman immer noch einer der verheißungsvollsten und besten und hoffnungsreichsten Regisseure Hollywoods ist. Darüber werden wir, denke ich mal, heute noch zu Genüge drüber sprechen, werden unsere Meinung noch preisgeben können. Aber erstmal würde ich sagen, kommen wir zum statischen, zum faktischen.
Ja, kann man sagen. Ich habe ja hier auch diesen kleinen Punkt zumindest zu Robert Eggers mir aufgeschrieben, dass ich ein bisschen was zu ihm sage. So viel gibt es da noch gar nicht zu sagen, muss man sagen. Du hast gerade schon gesagt, er hat jetzt im Prinzip erst drei Filme gemacht, du sagtest schon, The Witch, ich glaube von 2015 oder 16, ich glaube 15. Mhm. 15, dann vor drei Jahren, 2019, kam The Lighthouse raus, dieses Kammerspielartige, klingt immer so ein bisschen plakativ, aber dieses sehr reduzierte Szenario mit zwei Leuten auf einer einsamen Insel, zwei Leuchtturmwärtern, das war schon eine ziemlich große Faszination. Das war der einzige, den ich bisher im Kino gesehen habe, muss ich sagen. The Witch habe ich dann nachgeholt, eben aus der Faszination heraus für diesen Regisseur. Und jetzt eben The Northman, der erste Film, den er bisher nicht im Studio A24 gemacht hat, sondern es ist die erste größere, richtige Produktion, wo er wirklich auch mal ein paar Millionchen dann hatte für verschiedene Setpieces und so weiter und so fort. Ne? Ich glaube, das merkt man im Film auch in gewisser Weise an, dass er technisch, dass da ein bisschen was dazugekommen ist, werden wir darüber sprechen, genau wie er gemacht ist. Was ich dazu noch sagen kann, ist, dass mir bisher aufgefallen ist, dass Robert Eggers doch ein Regisseur ist, der doch diese modernen Filme, die man bei A24 so sieht, doch in einer gewissen Weise sehr stark mitprägt, auch wenn er selbst gar nicht so sehr beteiligt ist. Mir ist das im letzten Jahr sehr stark bei Lamp aufgefallen, wo doch sehr, sehr viele Elemente drin stecken, die auch in Eggers Filmen durchaus so verhandelt werden. Also ich dachte da so an Tiere als Wesen, die eine gewisse Bedeutung in sich tragen oder vielleicht auch gewisse vergangene Menschen, Ahnen und so weiter in sich tragen. Auch, glaube ich, ein Thema in The Northman, was hier durchaus rauskommt. Dann auch, dass verschiedene Kameraperspektiven und verschiedene ästhetische Elemente da auf jeden Fall auch eine Rolle spielen und so. Und natürlich diese Auseinandersetzung mit verschiedenen mythologischen Phantasmen oder Themen und so weiter und so fort, die auf so einer in erster Linie erstmal so einer natürlichen, naturalistischen Basis irgendwie gesät werden. Ne? Mhm. Also wie in The Witch, so diese ganz normale Bauernfamilie oder diese Arbeitssituation in The Lighthouse. Genau, das sind so Themen, mit denen er mit Sicherheit dieses Studio auch in einer gewissen Weise beeinflusst hat. Auch diesen so ein bisschen dieser Weg zurück vielleicht in die Vergangenheit. Also dass bei A24 ja auch oftmals in so einem 4:3-Format gearbeitet wird. Das sieht man in The Lighthouse auch, der ja dieses Zurückgehen an den Anfang der Filmgeschichte sehr stark ausstellt, auch in einer gewissen Weise. Ja, das sind aber, also zurück an den Anfang der Filmgeschichte geht's, glaube ich, mit The Northman nicht, sondern, also zumindest ästhetisch. Aber das werden wir gleich mal auseinandernehmen. Hm. Worum geht's denn in The Northman eigentlich?
Wir bei Lukas wollen ja die Qualität steigern und wir steigern sie immer noch, indem wir jetzt, sag ich mal, so wieder eine vorbereitete Handlung zusammengeschrieben haben, die ich jetzt mal vorlesen werde.
Es ist erstmal okay, wenn wir sie halten. Bisher halten wir sie noch. Steigern tun wir sie, wenn ich das auch noch so flüssig und so fantastisch vorformuliert hinbekomme, wie du das machst.
Aber ein kleines Gimmick im Vergleich zur letzten Folge. Diese Handlungsbeschreibung ist länger. Oh. Das ist, glaube ich, die längste, okay?
Ah, ja, wir sind alle gespannt.
Ich versuche mich mal dran und ich versuche mich nicht zu verlesen, auch wenn ich hier gerade sehe, durch meine ganzen Korrekturen hier auf meinem Schmierblatt, wird das eine Herausforderung, aber ich werde das hinkriegen. Hm. Also, zur Handlung von The Northman. Wir befinden uns im Jahr 895 nach Christus im Land der Wikinger. König Aurovandil kehrt siegreich, aber schwer verletzt von einer Schlacht nach Island zurück, wo er schon sehnsüchtig vom jungen Spross und seiner Gemahlin Gudrun erwartet wird. Doch statt Feierstimmung und einem festlichen Gelage, um den Sieg zu bejubeln, bedrückt das überschaubare Reich eine schwelende Schwere der Missgunst und des Neids. Unheil naht heran und ergießt sich in einer hinterhältigen Hinrichtung des Königs, angeführt von seinem eigenen Bruder. Etwas abseits des Geschehens, aber mit freiem Blick, Prinz Amlet, dem nun Vater, Mutter und Königreich genommen wurden. Doch er schwört, ich werde dich rächen, Vater, ich werde dich retten, Mutter, ich werde dich töten, Fjölnir. Und damit haben wir, denke ich mal, die Handlung von The Northman eröffnet.
Fantastisch. Ja. Ich muss wirklich sagen, mich hat das so ein bisschen an Deutschlandfunk Kultur manchmal erinnert. Ich höre manchmal, wenn auf der Heimfahrt oder so oder auf verschiedenen Autofahrten, höre ich den Sender manchmal. Und da gibt es manchmal so Literatursendungen und da wird manchmal zitiert aus verschiedenen Büchern. Okay. Da klingt das genauso. Ich finde das echt schön. So, ja, das war jetzt
voll. Die haben anscheinend die ganzen Tricks von mir.
Ja, auf jeden Fall. Die haben sich das auch bei dir abgeschaut. ja, schöne Sache auf jeden Fall, ja. Das erstmal, also wir werden wahrscheinlich noch weitergehen dann im Verlauf unseres Gesprächs. Wir werden wie immer spoilern, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und ein Problem mit Spoilern habt, dann dürft ihr das jetzt noch nicht hören. Das tut uns leider sehr leid. Wir werden, bevor wir mal so reinstarten, werden wir erstmal so ein bisschen sagen, wie uns der Film generell so gefallen hat. Und wenn du jetzt schon mal so gut dabei warst, du hast ja schon so ein bisschen anklingen lassen, dass es da durchaus einige kritische Töne geben könnte. Wie fandest du den Film denn so?
Also nochmal ganz kurz vorneweg zu A24, da würde ich gerne nochmal einhaken. Auf jeden Fall ein Publisher, ein Verlag, eine Company, die ich sehr unterstütze, die ich sehr mag, die sehr, sehr gute Filme produziert. Die auch in der Vergangenheit, ich erinnere mich auch dran, dass zum Beispiel, ich glaube sogar Ari Aster, unter A24 produziert, also Filme wie Hereditary oder Midsommar, die ja auch wiederum wie Robert Eggers fast schon verwandt oder ich sag mal fast seelenverwandt im Mythologischen, im Sagenhaften, im Pagan, abseits des Christentums und sag ich mal dieser großen Religion rumschwärmt. Und dort ja, sage ich mal, Stoffe auspackt, die in einer gewissen Art schon im Trend sind und schon den Zeitgeist, das Verlangen ja der geneigten Seherschaft treffen, aber dann doch immer noch mal so einen Einschlag haben, der ziemlich, ja, man würde neudeutsch unique ist, sagen. Und das Ganze hat auf jeden Fall, zumindest in der Vergangenheit, immer sehr, sehr positiv gewirkt. Jetzt ist es nicht A24, jetzt ist es eine andere Produktionsfirma. Welche das ist, bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich habe den Film gestern gesehen. Dort fiel mir auf jeden Fall auf, dass es nicht A24 ist, sondern...
Ich habe es auch nicht gewusst. Ich habe es vergessen zu recherchieren und habe mich eben so ein bisschen drumherum finden wollen. Aber es war ein größeres Studio.
Ich glaub, ich weiß, es waren auch, glaube ich, mehrere. Ich konnte mir jetzt gar nicht genau merken, welches da... Ich weiß
gar nicht, ob es Universal war vielleicht sogar. Aber ich komme gerade nicht drauf. Ich will nichts Falsches sagen. Aber es war eine größere Produktionsfirma.
Ja, genau. Also Robert Eggers hat sich dann zumindest für diesen Langfilm gelöst von A24 und hat mal die dicke Knete in die Hand bekommen und das Ganze versucht auf die Leinwand zu bringen. Dazu muss man natürlich sagen, das klang jetzt schon in der Handlung an, The Northman ist, wie der Titel schon verrät, ein Film, der, wie du auch schon gesagt hast, in der nordischen Sagen und in der Mythologie wildert, sich da vielen Sachen bedient und das ist ja auch schon ein Narrativ. Oder sind ja auch Motive, die gerade seit wahrscheinlich auch schon wieder 10 Jahren oder so sehr, sehr bekannt sind, durch diverse Serien, allen voran Game of Thrones, Vikings und so weiter und so fort, aber auch Filme, nicht zuletzt von Nicolas Winding Refn, Valhalla Rising und so weiter und so fort, ist man mit diesem gesamten Motiv schon vertraut. Und so bin ich auch in dem Film gestern gegangen und muss jetzt ganz subjektiv sagen, das habe ich auch so im Wortlaut zu meiner Freundin gesagt, dass ich etwas ernüchtert aus dem Film rausgegangen bin. Mhm. Ich hatte hohe Erwartungen, es ist Robert Eggers, der Trailer hat mir phänomenal gut gefallen, aber was der Trailer Pfeil bietet an Reizpunkten, an positiven Sachen, die mir gefallen, das löst der Film ein, aber mehr wird's fast auch nicht. Da möchte ich jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Der Film hat auf jeden Fall positive Punkte, das soll jetzt gar nicht zu negativ klingen, aber ich möchte schon mal sagen, dass ich rein subjektiv etwas enttäuscht war. Ich hatte Spaß, es hat mir gefallen. Mhm. Ich war dabei, ich gab auch an zwei, drei Momenten Gänsehaut. Welche Momente das waren, das wird sich, denke ich, dann mal noch in unser Gespräch einpflegen. Aber im Großen und Ganzen ist es nicht der neue Robert Eggers Film gewesen, den ich gewollt habe, den ich erwartet habe, nachdem ich mich gesehnt habe. Wenn man bedenkt, dass eben ja für mich schwergewichtige Filme wie eben The Lighthouse oder The Witch wirklich Filme waren, die mir sehr, sehr gefallen haben. Also The Witch auf jeden Fall. Am besten fand ich und finde ich aus ja Robert Eggers Werken The Lighthouse. Mhm. Hatten wir auch damals, glaube ich, gemeinsam im Kinoclub gesehen. Ja. Hat mir phänomenal gut gefallen. Man konnte jetzt schon sehen, dass The Northman, wie der Name eben schon sagt, ja, eben in den Sagen der Wikinger sich rumtreibt. Und ist per se erstmal was, was mir gefällt, womit ich was anfangen kann, auch wenn ich mit diesem ganzen Thema nicht so firm bin. Aber im Großen und Ganzen hat das schon gepasst, wenn es auch, wie gesagt, jetzt nochmal abschließend Einschränkungen gab. Werden wir, denke ich, drüber sprechen. Mich würde jetzt mal interessieren, wie es dir so gefallen hat. Wir waren ja nicht zusammen im Kino, muss man dazu sagen. Du hast den Film früher gesehen als ich.
Vor anderthalb Wochen, zwei Wochen ungefähr, ja.
Und wir hatten jetzt noch überhaupt nicht die Möglichkeit, mal so kurz drüber zu sprechen. Deswegen bin ich jetzt wirklich gespannt.
Das ist schwer zu sagen. Also ich muss auch sagen, Robert Eggers ist einer meiner absoluten Lieblingsregisseure, was so an modernen Regisseuren zu finden ist im Kino. Also auch The Lighthouse, hast du schon angesprochen, ist auch für mich der beste Robert Eggers Film. Das ändert sich auch nach The Northman nicht. Und das ist ein Film, den ich immer und immer wieder gucken kann tatsächlich, obwohl er durchaus, obwohl es nicht unbedingt ein amüsanter Film ist in dem Sinne. Mhm. Er hat so diese kleinen amüsanten Momente, Furzwitze, hahaha und so, ne? Aber davon abgesehen ist das die Ästhetik, die er wählt, in Kombination mit diesem phänomenalen Schauspiel, vor allem von Willem Dafoe, was sich ja hier in dem Film auch wieder in einer sehr reduzierteren Form wiederfindet, finde ich das extrem reizvoll und hat auch aufgrund der Komplikationen, die der Film hat, also wie er diese Geschichte von diesen zwei Leuchtturmwärtern mit verschiedenen mythologischen Elementen verbindet, aus der griechischen Mythologie, aber auch mit gewissen nordischen, germanischen Sachen, die sich vor allem in der Frühzeit des Films so wiederfinden, ja, also bei The Vanishing Lady zum Beispiel, ne, dieser Meerjungfrau, nee, das ist ja gar nicht Vanishing Lady, ich verwechsel das gerade, nee, The Mermaid, genau, The Little Mermaid, genau, die da eingeflochten werden und so, das ist sehr interessant, das ist auf einer ästhetischen, emotionalen Ebene sehr interessant und es ist auch auf einer intellektuellen Ebene einfach so, so gut, dass man damit nie fertig wird. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, was mich bei The Northman auch dazu treibt, dass ich doch im Endeffekt ein ziemlich positives Fazit ziehen kann. Ich hatte zwischendurch auch Momente, die ja nicht emotionalisierend waren, aber wo ich ja gar nicht aus einer, also die schon emotionalisierend waren, aber wo ich die Emotionen nicht herausgeholt habe aus dem schlimmen Schicksal der Figuren oder sowas, weil die Figuren sind einem in diesem Film, glaube ich, gar nicht so wichtig, habe ich das Gefühl, aber eher aus so einem Denken heraus, wo ich in meinem Kopf die Worte hatte, verdammt, ist das gut gemacht und ist das toll. Und das beziehe ich vor allem, da reden wir gleich noch expliziter drüber, über die Inszenierung vor allem von diesen Innenaufnahmen am Anfang, wenn er zum ersten Mal seine Familie wieder trifft, der König, der nach Hause kehrt. Ich finde das wahnsinnig gut gemacht. Mhm. Genauso wie die Aufnahmen von Gesichtern, was da auch Belichtung angeht und das Schauspiel von Ethan Hawke kurz vor der Hinrichtung und so, das fand ich super. Mhm. Im Großen und Ganzen. Und mich hat dieser Film dazu herausgefordert, beziehungsweise er wird mich noch herausfordern, weil ich bis jetzt noch nicht die Zeit dazu hatte, mich mit diesen ganzen germanischen, mythologischen Sachen mal zu beschäftigen. Weil ich doch während des Films merken musste, dass ich viel zu wenig Ahnung habe, um das alles in einer gewissen Form überhaupt einzuordnen. Mhm. Und er vermischt da ziemlich viele Sachen darin. Ich habe mir jetzt die Edda mal gekauft. Mal gucken, ob ich in nächster Zeit zum Lesen komme davon und das alles mal so über so ein gewisses grundlegendes Maß hinaus, mich damit zu beschäftigen. Du hast ja schon angedeutet, in den letzten Jahren kam relativ viel raus, was sich so mit dieser Sagenwelt beschäftigt hat. Natürlich Valhalla Rising, gut, ist jetzt auch schon ein bisschen her, ne? 2009, glaube ich, war das.
Ja.
Aber auch, wenn man an Vikings denkt, natürlich auch an die, wenn man im Videospielbereich schaut, an das letzte Assassin's Creed Valhalla oder an die God of War-Reihe, ja, jetzt, ne, wo jetzt dieses Jahr der neue Teil rauskommt, wo man ja so ein paar Sachen immer mitgeliefert bekommt, ne? Also, oder Marvel, ne? Thor und Odin ist ja da auch zu sehen und so. Und da bekommt man ja so ein bisschen was mit. Loki. Aber ich finde, dieser Film fordert einen heraus, sich damit auseinanderzusetzen auf eine gewisse Weise. Ich finde aber auch, man findet ganz gute Interpretationsansätze, wenn man dieses Wissen nicht hat. Hm. Und das ist schon relativ clever gemacht. Und ich gehe da eher positiv raus, aber eher aus einem auch, sag mal so, intellektuellen Denken heraus, dass ich es interessant finde, mich damit auseinanderzusetzen. Hm. Und nicht so, dass ich das jetzt immer und immer wieder gucken muss, um Spaß zu haben oder um einen schönen Abend zu haben oder so.
Ja.
So ein bisschen wie bei Lamp vielleicht. Ja. Nur, dass ich es bei den Northmen insgesamt, dass ich das nochmal auf einem höheren Niveau sehe. Hm. So. Und auch auf einem tieferen Niveau, ja.
Ja. Hm. Okay. Also ich muss mich jetzt auch kurz mal dazu outen, dass ich kein Fan oder kein Enthusiast der nordischen, germanischen, keltischen Mythen und Sagenwelt bin. Kenne mich da wirklich nur laienhaft aus, wirklich laienhaft. Hm. Und konnte im Verlauf des Films nie wirklich an irgendein Vorwissen anknüpfen, wo ich jetzt sagen könnte, aha, jetzt wird das gezeigt und dies gezeigt und das ist diese Person und das ist dieser Gott und das ist jetzt dieses Ritual und so weiter und so fort. Ein bisschen was kannte man schon, wie gesagt, aus anderen Filmen. Mhm. Eine der wenigen Serien, die ich gesehen habe, war Vikings. Kannte auch etwas vom 13. Krieger, was mir bekannt vorkam an einigen Riten. Der 13. Krieger hier nochmal als ein sehr, sehr guter Film zu erwähnen. Der auch schon wiederum älter ist. Ich glaube, aus den Mitte der 90er kam der raus. Ich weiß gar nicht, ob es 94 war. 95? Aber dort.
War es nicht 95?
War 95? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich hätte die DVD hier, aber ich kann jetzt nicht
aufstehen. Dann lassen wir das unsere Zuhörerschaft herausfinden für sich selbst.
Genau. Aber der 13. Krieger, auch ein Film, ja, der so ein bisschen in dieser nordischen Sagenwelt wühlt. Und ja, so auch The Northman. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir schon mal drauf eingehen wollen, mich hat der Film nicht dazu bewogen oder motiviert, dieses Wissen oder dieses Vorwissen, was man haben muss, um den Film in Gänze zu erschließen, um das, was sich dort vollzieht, in Gänze erfahren zu können, mir jetzt wirklich anzueignen. Mhm. Ich finde das gerade so ein bisschen schwierig. Ich habe mir dazu noch keine tiefgehenderen Gedanken gemacht, inwiefern Film, Vorwissen, kulturelles Vorwissen voraussetzen darf, um den Film wirklich, um die Kunst wirklich als Kunst und als hohe Kunst zu begreifen. Mhm. Bis zu einem gewissen Level gehe ich damit. Aber wenn es in dieses Nerdhafte, in dieses Geekhafte reingeht, wenn man wirklich jedes kleinste Detail irgendwie kennen muss, wissen muss und so weiter, um irgendwas zu verstehen, um nicht nur Figuren agieren zu sehen, dann finde ich das detailversessen. Ich finde es nach Authentizität strebend, schwieriges Wort. Hm. Aber im Großen und Ganzen ist es ein Hollywood-Film, der funktioniert als solches. Ich würde den Film jetzt nicht als Arthouse, als Bildungsbürgertumsfilm einordnen wollen. Mhm. Aber ich glaube, um den Film wirklich in seiner Gänze genießen zu können, muss man schon ein gewisses Vorwissen mitbringen. Hatte ich nicht. Hatte ja meine Partnerin auch nicht. Deswegen gingen wir da ein bisschen irritiert raus. Mhm. Natürlich war es ein Film, der als Film funktioniert. Aber dieses ganze Unterschwellige, dieser Subtext, der eben auf diesem ja, Mythen und Sagen basiert, ging uns so ein bisschen abhanden. Mhm. Genau, und das trübt dann wahrscheinlich auch meine Meinung zum Film. Aber es geht mir noch um andere Elemente, die noch dazu beitrugen, dass ich da so, ja, so einen kleinen Malus am Film lassen möchte. Aber natürlich gibt es auch positive Sachen, da werden wir hoffentlich auch noch drauf zu sprechen kommen, mhm. die ich auch ganz großartig finde, die du sicherlich auch großartig finden wirst. Mhm. Genau, aber soweit erstmal zu meiner Subjektive.
Ja, ich würde lustigerweise gar nicht mal sagen, dass dieses Vorwissen so unbedingt nötig ist. Ich würde es eher als ein Interpretationsangebot sehen. Und da macht es vielleicht Sinn, dass wir mal so ein bisschen einsteigen in die Analyse von dem Film. Und zwar, wenn wir uns mal so ein bisschen angucken, wie dieser Film dramaturgisch oder ja vom Narrativ her eigentlich gebaut ist, dann muss man sagen, dass das ja eigentlich erstmal eine recht straighte Story ist und dass das kein Film ist, der groß über seinen Plot zu funktionieren scheint. Ja? Mhm. Also wir haben so eine Geschichte, die natürlich an Hamlet angelehnt ist, beziehungsweise Hamlet ist daran angelehnt, wenn man es ganz drin sieht. Stimmt. Und das ist ja durchaus eine Geschichte, diese Rachegeschichte, die man auch in anderen popkulturellen Phänomenen, dadurch, dass relativ viele Filme oder relativ viele Geschichten eben Hamlet dann auch als Vorbild nehmen, die sich da wiederfinden. Ja, also König der Löwen ist auch im Großen und Ganzen die gleiche Geschichte. Ne? Also Bruder, oder in dem Fall ist es Onkel, glaube ich, tötet den Vater. Mhm. Sohn wird verstoßen, Sohn kehrt zurück, will Rache nehmen und so weiter und dann wieder zum Herrscher aufsteigen und so. Ne? Das ist ja im Prinzip erstmal die ganz grobe Story. Aber diese Story ist eben nicht das Wichtigste, sondern ich würde sagen, es geht eher um die Darstellung, die Ästhetik, die Form dieser Welt, der einzelnen Bilder, und der Rituale und in gewisser Weise so der Poesie insgesamt, also der Art und Weise, wie das gemacht ist. Und das kommt, glaube ich, dadurch zustande, dass diese Bilder durchaus eine gewisse Symbolhaftigkeit in sich tragen und dass immer wieder zwischen diese einzelnen Plotpunkte Szenen reingeschmissen werden, die auf den ersten Blick gar nicht so leicht einzuordnen sind. Ja, also wir dachten zum Beispiel, also wenn man nicht weiß, was eine Walküre ist zum Beispiel, dann wird man mit dieser Person, die da auf dem Pferd gen Himmel reitet, nichts anfangen können zum Beispiel. Ne? Oder man kann auch nicht so wirklich wissen, glaube ich, wenn man das Vorwissen nicht hat, was es mit diesem Ritual auf sich hat, wo der Sohn sozusagen die Macht übertragen bekommt auf den Vater. Ja? Also wo sie da sozusagen wie Hunde das Futter fressen, während Willem Dafoe da als eine Art, ja, das ist jetzt ein falscher Begriff, weil ich keine Ahnung habe, aber als eine Art Schamane davor sitzt und dieses Ritual eben überwacht in einer gewissen Weise. Ne? Oder auch die Szene mit der Seherin, ja, mit Björk, die ja da die Seherin spielt und die sozusagen Amlet wieder an seinen ursprünglichen Gedanken erinnert, dass er ja eigentlich seinen Vater rächen wollte und seine Mutter retten wollte. Ne? Und das sind so Einwürfe, die sozusagen eine gewisse Interpretation herausfordern in einem. Und das ist, das kann, glaube ich, dazu führen, dass man nicht unbedingt befriedigt ist, glaube ich, wenn man dann im Endeffekt dann rausgeht, weil man sich so unvollständig vielleicht fühlt, ja, also dass man das nicht in seiner Gänze durchdrungen hat. Aber ich finde, man kann es auch einfach, das ist jetzt ein kleiner Vorgriff auf den Interpretationsteil, den wir haben, aber ich finde, man kann es auch einfach als eine Form erstmal von Mythik ganz offen begreifen, die oder als eine Form von vom Rückbezug auf eine gewisse Vergangenheit oder auf Mythen, die diese Figuren in einer gewissen Weise treibt. Und damit kann man auch erstmal losgehen und interpretieren. Aber da kommen wir später drauf. Hast du noch irgendwas zur Geschichte zu sagen oder zur Story? Wie hatte ich das so?
Also ich kann dir da auf jeden Fall beipflichten. Die Story an sich ist natürlich erstmal sehr geradlinig, wobei man das auch schon von The Lighthouse und The Witch kennt. Dieses, wir starten an einem Punkt A und enden an einem Punkt B und abseits dessen passiert nicht wirklich viel. Wir begleiten eine Figur oder in The Lighthouse begleiten wir Figurinnen auf ihrem Weg. In The Northman ist es so, dass wir den Hauptdarsteller Amlet, gespielt von Alexander Skarsgård übrigens, am Anfang sehen. Dort ist er ja ein junger Prinz von, ich weiß nicht, 9 Jahren oder so.
10.
10. Dann passiert die kleine Katastrophe oder die große Katastrophe, die den Stein ins Rollen bringt. Es findet ein Cut statt, wie im Film öfters. Also es gibt immer so einzelne Kapitel, die, dann sage ich mal, durch so ein Blackscreen mit einer kleinen Überschrift untermalt werden. Mhm. Und finden uns dann auf einmal, ich denke mal so 10 Jahre später, 15 Jahre später, also Amlet ist dann schon ein großgewachsener, muskulöser, mannhafter Hühne. Mhm. Und was dazwischen passiert, wissen wir nicht wirklich. Wir sehen dann eben nur Amlet als, ja, einen, ich glaube, das ist ein Berserker, ne? Mhm. Das ist glaube ich, in der nordischen Mythologie ganz gut ja, rekonstruiert, ja. Dass das ja so wütende, marodierende, bösartige ja, Rotten von Männern sind, die sich als Naturvolk verstehen und ja, plündern und brandschatzen. Und ab diesem Punkt, ja, sehen wir so ein Stück vorankommen, letztendlich zum Ziel, Rache zu üben und so weiter und so fort. Es ist erstmal von der gesamten Story her, wie du auch schon sagtest, eine Rache-Story, wie man es eben schon kennt. Mich hatte das auch während des Films so ein bisschen an The Revenant erinnert. Mhm. Vom gesamten Setting her, auch so diese Kälte, dieser Schlamm, dieser Morast, auch diese vielleicht Isolation und Einsamkeit des Helden oder der Hauptfigur, die letztendlich nur angetrieben ist, davon Rache zu üben. Wenn die Figur vielleicht diesen Impetus nicht hätte, würde sie vielleicht aufgrund dieses ganzen Unglücks, dieser ganzen Trauer, dieser ganzen Situation vielleicht gar nicht mehr leben, vielleicht immer so mit der Welt und dem Sein hapern. Mhm. Und ja, so an sich erstmal, wie auch schon der Trailer verrät, auf jeden Fall, der Trailer verrät meiner Meinung nach da schon fast zu viel, wenn man den Film dann wirklich als, wenn man den Film eben kurz danach sieht. Und
ja.
Ja, du darfst gerne einhaken.
Das ist ganz interessant, weil ich finde, dass vielleicht durch den Trailer in einer gewissen Weise schon so eine falsche Erwartungshaltung geweckt wurde. Und ich finde den Vergleich zu Revenant auch ganz interessant, weil ich glaube, da liegt auch so ein bisschen der Hund begraben in der ganzen Geschichte, weil man durch den Trailer vielleicht erahnen könnte, dass wir es hier mit so einer ja epischen Reise irgendwie zu tun hätten, ja, dass er sozusagen weit weg ist von seinem Heimatreich und dann einzelne Durchgangsstationen durchgeht, um dann im großen finalen Showdown auf seinen Onkel zu treffen und ihn dann zu töten. Mhm. Und das ist ja in einer gewissen Weise gar nicht so sehr der Fall. Also bei The Revenant haben wir es ja zum Beispiel wirklich mit so einer Reise zu tun. Und dahingehend, dass der Protagonist, also von Leonardo DiCaprio gespielt, da im Prinzip die ganze Zeit nur so eine Abfolge von transitorischen Durchgangsorten durchgeht. Ne? Also es gibt da keine festen, klar zu identifizierten Ortschaften und so weiter. Und ich finde, dass The Northman das am Anfang so ein bisschen andeutet, eben mit dieser ersten Plünderung dieses Dorfes, was sie da erobern. Und dann denkt man, das geht ja bestimmt so weiter. Aber eigentlich spielt ja der Großteil des Films dann im weiteren Verlauf nur in diesem einen Dorf am Hügel, ne? Also an diesem Berg. Mhm. Und das ist ja dann wiederum was, wo Robert Eggers eigentlich zu den Filmen wieder zurückkehrt, die er vorher gemacht hat, dass er im Prinzip verschiedene Figuren, die sich nicht so ganz grün sind, so in so einer klaustrophobischen Art und Weise auf einen relativ kleinen Ort versammelt und die müssen dann irgendwie miteinander klarkommen, beziehungsweise sind in dem Fall durch den Plot motiviert dazu gezwungen, irgendwie später miteinander zu interagieren. Also es ist klar, dass es zu diesem Showdown irgendwie kommen wird.
Richtig, ja.
Aber es ist ja nicht dieses Versprechen, dass er dort auf einen großen Herrscher jetzt wieder trifft, sondern er hat ja sein Königreich verloren und herrscht ja jetzt, anstatt über diese große Burg, die wir am Anfang sehen, die ja auch so ein bisschen so auf so einer Insel, die eigentlich so ein bisschen an ein Lighthaus erinnert auch, ne? Mhm. Aber herrscht er ja nur über diese paar Mannen, ein paar Bauern, die da für ihn arbeiten. Das ist ja, er hat ja verloren, auch in dem Krieg und diese Landschaften, die er von seinem Bruder gestohlen hat dann im Endeffekt, ne? Ja. Und das ist, glaube ich, was viele Leute vielleicht so ein bisschen vor den Kopf gestoßen hat. Ich für meinen Teil mochte das ja.
Okay, also das ist auf jeden Fall eine Störung des Films, die unerwartet ist, die einen vielleicht dann vielleicht zu so einem kleinen Umdenken während des Films zwingt. Mhm. Aber was mich wiederum daran stört, Amlet wird ja als der neue Thronfolger eingeführt, dann als der ja verrohte Berserker, als der prototypische Wikinger schlechthin, der Schlechter, dem sich keiner in den Weg stellt aus Angst und Furcht vor ja seiner wirklich hünenhaften Gestalt. Und dieser Hass, Und diese, ja, Rache spürt man ja. Man sieht ja in irgendwelchen Close-ups des Gesichts und so weiter. Es brodelt ja, es kocht ja. Er muss dann auch wieder dran erinnert werden an sein Ziel und so weiter. Er soll Rache üben und so weiter und so fort. Und tritt dann eben seinem Widersacher eben in diesem kleinen Dorf wiederum gegenüber. Und da hatte ich das erste Mal in einer gewissen Weise Fragezeichen im Kopf. Was mich jetzt rein persönlich gestört hat, ja, man, es wird dieser riesige Popanz aufgespannt, von wegen, hier ist Hass, hier ist Wut, hier ist Boshaftigkeit gegenüber eben Fjölnir. Dann tritt er ihm gegenüber und auf einmal sehen wir ja fast schon so eine unterschwellige Situation, in der man vielleicht auch denken könnte, okay, Amleth situiert sich jetzt hier erstmal, wartet ab auf den richtigen Moment und so weiter und so fort, was dann ja auch letztlich so ist. Aber ich dachte wirklich, was dann eben auch wiederum der Trailer so verheißungsvoll anteasert, aber ich möchte jetzt gar nicht zu sehr auf den Trailer rumreiten, dass hier wirklich letztendlich auf das Finale geradlinig zugesteuert wird, was auch am Ende in einer gewissen Form dargestellt wird. Ist dann aber nicht so. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Ich fand, dass das Ganze schon versucht hat, etwas komplexer zu machen, etwas breiter zu fächern. Hätte es aber mit der Figurenzeichnung über den gesamten Film hinweg gar nicht gebraucht, denn ich finde, dass die Figur Amleth an sich, trotz der vielen, ja, Dinge, die es abseits der Story zu entdecken gibt, an, ja, sag ich mal, mythischen und sagenhaften Verquickungen und Personen und Begegnungen und so weiter und so fort und auch natürlich Konflikten, dass da gar nicht, ja, so viel rauszuholen ist und dass das Ganze vielleicht nicht künstlich, aber so ein bisschen gestaged wirkt. Es hat nicht so diesen natürlichen Charakter wie bei The Lighthouse, wo man wirklich in so einer, ja, in so einem Kataklysmus, der in eine Abwärtsspirale nach unten in die Katastrophe, in die Verrücktheit führt. So ist es bei The Northman nicht. Also da stimmt das Verhältnis nach meinem Gefühl nicht. Vielleicht müsste ich den Film auch ein zweites Mal sehen, um das nochmal zu überprüfen.
Ich würde dir da eigentlich zustimmen, aber ja, ich würde das eher als eine Stärke des Films auslegen, lustigerweise. Weil okay, ich finde, mit dieser Künstlichkeit hast du absolut recht. Und da kommen wir ja, bevor wir dann richtig in die Interpretation reingehen, ja, weil ich könnte jetzt auch schon direkt was dazu sagen, aber ich finde, es passt ja ganz gut, dadurch, dass du das gesagt hast mit der Künstlichkeit, passt es ganz gut, sich nur noch mal so ein bisschen in die Ästhetik erstmal reinzuwühlen. Ich finde, der Film stellt so eine gewisse Künstlichkeit schon in einer gewissen Weise aus. Und ich will da auch mal direkt auf diese Szene zu sprechen kommen, die ich schon angedeutet habe, die ich so verdammt gut gemacht habe, nämlich die Ankunft des Vaters. Ich rede da gar nicht mal so sehr über die Außenaufnahmen, wenn er noch auf seinem Pferd reinkommt, sondern ich rede wirklich darauf, wie sie sich dann in diesem Raum treffen, wenn sozusagen Amleth hat seine Mutter gerufen und sie sagt dann erstmal, hä, was machst du hier? Blablabla, ne? Und dann gehen sie ja in diesen Raum und empfangen den König. Und da haben wir ja erstmal so eine gewisse Form von Ordnung, ne? Wir haben diese ganzen Soldaten da aufgestellt, alle warten darauf, den König wieder freudig zu empfangen. Der König kommt dann da rein und wir haben ja diese Begrüßung des Sohnes, die erstmal sehr intensiv und in einer gewissen Weise sehr von so einer sehr großen Liebe geprägt ist, und diese sehr distanzierte Begrüßung der Mutter, wo wir ja direkt schon mitgegeben bekommen, okay, vielleicht ist die Beziehung zwischen den Eltern nicht so geil, wie man es vielleicht sich wünschen würde. Also der Konflikt, der später mit der Mutter aufgemacht wird, der wird schon vorweggenommen. Und das ist so ein bisschen eine Szene, die in einer gewissen Weise dann auch so gedreht ist, wie man das bei A24 eigentlich generell oder auch bei Robert Eggers immer sehr oft gemacht hat. Und zwar haben wir es hier mit einer sehr statischen Kamera eigentlich zu tun. Und die Bewegungen der Figuren sind eigentlich das, was Bewegung in das Bild bringt. Ja? Mhm. Also eine statische Kamera und eigentlich bewegen sich nur die Figuren. Und das hat, finde ich, immer durch diese plötzlichen Bewegungen, die da auch stattfinden kann, hat das immer was sehr Befremdliches teilweise. Mhm. Was ich aber auch irgendwie sehr mag, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hinzu kommt, dass wir es ja eigentlich mit einer sehr großen Distanz zu tun haben, die zwischen den Figuren, also zumindest zu der Mutter, aufgemacht wird, und mit einer sehr großen ja, kühlen Künstlichkeit durch die Soldaten, die da so rumstehen und auch durch die Rahmung, die das Bild erfährt. Also da haben wir auf der rechten Seite in einem dieser Bilder so einen Soldaten und auf der linken Seite haben wir einen so einen Pfahl, wo man verschiedene Symbole sieht, die auch extra beleuchtet sind. Mhm. Also wird ganz klar als ein rahmendes Element hervorgerufen. Zugleich aber diese sehr warme Beleuchtung, die man da hat, die mich von der Beleuchtung fast schon an Gemälde von Caravaggio, also an so Barockgemälde dann erinnert haben, mhm, in einer gewissen Weise, wo ich, was auf der einen Seite künstlich ist, aber auf der anderen Seite sehr, sehr warm. Mhm. Und das Interessante ist, dass einem die ganze Zeit durch dieses distanzierte Verhältnis schon klar ist, dass diese Liebe und diese Wärme, die dadurch hervorgerufen ist, eigentlich nur Behauptung ist. Mhm. Auch dadurch, dass die Figuren ja sehr gestelzt reden, also gewisse Pausen dann immer dazwischen lassen, bevor sie einer anderen Figur antworten und so, ne? Das wirkt sehr, ja, so aufgeführt, ne? Es wirkt wie so ein Theater, wie du es eigentlich schon gesagt hast, ne? Und das gibt's ja auch später noch im Film, ne? Und diese Künstlichkeit finde ich eigentlich ganz interessant, wenn man das verknüpft mit Da komme ich später zu. Ich lasse das erstmal so ein bisschen im Raum stehen. Und als Gegensatz dazu und das, was vielleicht auch so ein bisschen das Spektakuläre dieses Films ausmachen soll und was sich viele vielleicht davon versprochen haben, sind diese ganz langen Kameraeinstellungen, diese eher von der Seite gefilmten, lateral gefilmten Kameraeinstellungen, beispielsweise bei beim Überfall auf das Dorf und so. Ne? Die Kamera fährt von links nach rechts, die Soldaten rennen rein, Amlet tötet dann verschiedene Leute, nimmt die Axt und wirft da einen vom Pferd runter und so, ne? Diese Brutalität, die sich da so ein bisschen zeigt, ne? Und das Interessante ist jedoch, dass das auf seine Art und Weise sehr interessant gefilmt ist und sehr, künstlerisch beeindruckend ist irgendwie. Auf der anderen Seite jedoch dadurch, dass die Bewegung zumeist, also das, was ich am Anfang gesagt habe mit den standhaften Bildern, meistens innerhalb des Bildes stattfindet, dass die Aufmerksamkeit nicht auf die inszenatorische Leistung des Regisseurs gelenkt wird, sondern auf die Schauspieler. Also die Bewegung innerhalb des Bildes, das können ja zum Beispiel auch so Frontaufnahmen von einem Schauspielergesicht wie von Willem Dafoe sein. Ne? Und diese ganz extremen Verrenkungen, die der mit seinem Gesicht hat, ne, das ist schon sehr beeindruckend. Und daher würde ich sagen, dass man nicht erstmal denkt, oh, wie großartig ist das, was Robert Eggers da macht, ne? Oder wie großartig das gefilmt ist. Mhm. Sondern ich finde, dass das oftmals eher durch die Gesichter der Schauspieler transportiert wird, durch das tolle Schauspiel. Vor allem von Willem Dafoe in dem Film und auch von Nicole Kidman, deren Gesicht ja auch schon so eine gewisse Künstlichkeit aufweist, durch so eine gewisse, ich weiß gar nicht, aber es hat so Spuren von gewissen Behandlungen, die sie vielleicht machen hat lassen in ihrem Gesicht. Ich weiß da jetzt auch nicht drüber, aber so wirkt es auf jeden Fall. Ne? Also es wirkt nicht so wie in Eyes Wide Shut zum Beispiel.
Ja. Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, das Ganze soll jetzt nicht so rüberkommen, als wenn das hier wirklich ein künstliches, absolut, vielleicht surreales Setting. Also man sollte vielleicht kurz sagen, dass dieser authentische Aspekt hier wirklich einen historischen Akt darzustellen, eine historische Sage, ein Märchen, hier absolut getroffen wurde. Ja, also von den Kostümen, von der Maske, von den Effekten wird hier wirklich ganz groß aufgefahren und dort sieht man eben das hohe Budget, das dem Film zugesprochen wurde. Dadurch, dass hier wirklich ein Grad an diesem nordischen, germanischen, keltischen, wie auch immer, Naturalismus erzeugt wird, der wahrscheinlich in jüngster Zeit seinesgleichen sucht. Also zwar sind diese einzelnen Shots, die du gerade beschrieben hast, natürlich inszeniert und von absoluter Kunsthaftigkeit geprägt, aber vom Inhalt her, von ihren Farben her, von den einzelnen Elementen her, von der Mise en Scène, ist das Ganze absolut super recherchiert. Das kann man auch nachlesen. Dort haben sich einige, Fachkundige damit beschäftigt, inwiefern denn das alles kohärent ist mit zeitgenössischen Mitschriften, Überlieferungen und so weiter und so fort. Und da soll das Ganze wirklich schon einen Grad haben, der ja fast schon als penibel zu bezeichnen ist. Mhm. Ganz nach dem Gusto eben von Eggers, der ja schon so ein kleiner Detailfreak sein soll. Mhm. Und genau, das wollte ich kurz nur noch mal als Kontrast gegenüberstellen, dass man diese Künstlichkeit hat, aber auch gleichzeitig sich in einem oder in Räumen befindet, deren Geruch, deren Atmosphäre man wirklich ja, spüren kann, wahrnehmen kann. Ja. Auch diese Menschen, die dort agieren, wirken absolut authentisch, würde ich sagen. Auch so dieses Künstliche, dieses so Benehmen am Hofe. Man spricht seine Verwandten in der dritten Person an und so weiter und so fort. Das hat ja alles was man eben schon kennt, gerade auch von Shakespeare und so weiter, aus diesen Dramen, aus diesen ja, Tragikomödien und so weiter, kennt man dieses gestellte Verhalten, was hier auch wieder zu tragen kommt, aber stellenweise auch aufgelöst wird. Gerade im Spiel Vater und Sohn, was ja nochmal eine spezielle Verbindung darstellt, auch Sohn und Mutter, auch nochmal eine eigene Beziehung. Und dieser Link Vater und Mutter gibt es gar nicht so wirklich. Es wird einfach vorausgesetzt, dass der Hass ins Rollen kommen darf, weil Mutter, weil Vater, weil Königreich, weil eben Erbschaftsfolge und so weiter unterbrochen und dieses ganze Konstrukt der ja, adligen Familie zerstört wurde, darf dann eben diese Rache-Story ins Rollen kommen und wird dann eben dann nochmal durch einen, ich nenne es einfach mal Twist, zwischen Mutter und Sohn, so ein bisschen ins Wanken gebracht. Aber da werden wir nochmal drauf zu sprechen
kommen. Ja, das ist nur nochmal das ganz kurz als Einwurf. Das ist eigentlich ganz gut zusammengefasst, dass man hier im Prinzip ein absolut realistisches Szenario der damaligen Zeit hat oder so zumindest der Blick auf meinetwegen die Waffen, die Inneneinrichtung, die Art und Weise, wie diese Gebirge gestaltet sind und so, ne, und so weiter und so fort. Das ist ein realistisches Szenario. Und auf dieses realistische Szenario hat man eben diese klassische Hamlet- oder Amlet-Geschichte dann aus der Edda drüber gestülpt und da aber einen sehr künstlichen, dezidierten Blick drauf geworfen und eben diese Mythen, Legendenbildung, die im Hintergrund passiert, eben auch visualisiert und eingeschoben. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen insgesamt.
Richtig. Jetzt weiß ich nur nicht, ob diese Amlet-Sage von ihrer Mythenhaftigkeit und von ihren mythologischen Inhalten her so aufgebaut ist wie The Northmen. Mir kommt The Northmen so vor, als ob wir in The Northmen ein Potpourri haben, an verschiedensten Inhalten und mythologischen Elementen, die dort alle zusammengeworfen werden. Ich kenne mich da leider nicht wirklich aus. Ich würde die alle gern beim Namen nennen, aber es fühlt sich so an, als ob an jeder Ecke irgendwo irgend so ein Easter Egg der nordischen Mythologie aufploppt, das einem irgendwas sagen soll. Ja. Natürlich sagt einem auch das auch was in seiner Äußerlichkeit, wenn man das Ganze nicht kennt. Aber das richtige Erschließen, das richtige Erfassen findet eben wiederum nur statt, wenn man diese Elemente kennt.
Das ist, ganz kurz, das ist tatsächlich so, weil also diese Geschichte von Amlet, die ist komplizierter eigentlich und es sind auch andere Namen teilweise, die dort stattfinden, ne? Also ich glaube, der Vater hat auch einen anderen Namen und das ist dann wiederum jemand, der auch in Kontakt mit Thor war und so. Ich habe da mal ganz kurz reingelesen im Endeffekt, aber du hast schon recht, also es ist schon so, dass einzelne Elemente, die man so kennt, ich glaube Fjölnir ist auch eigentlich eine Bezeichnung für was anderes, dann irgendwie so auftauchen und dass du sozusagen nicht diese 1:1 Nacherzählung der Amlet-Geschichte hast, das ist ganz kurz als Einwurf,
Fjölnir, dieser Name war mir dann fast noch ein Begriff, ich dachte den im Kino zu kennen, ich kenne nämlich diesen Höllenhund oder Wolf, Fenrir. Und der soll, glaube ich, auch so ein bisschen böse sein. Jetzt könnte man natürlich Fjölnir, Fenrir vergleichen, ob da irgendeine Parallelität besteht, das können vielleicht mal die geneigten Fans der nordischen Sagen- und Mythenwelt vielleicht mal in die Kommentare schreiben, ob da irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Fjölnir und Fenrir besteht. Aber ja, ich glaube, man erkennt noch vielleicht sowas wie die Midgard-Schlangen und so weiter. Ja. Natürlich Odin, Odins Raben und so weiter und so fort.
Genau.
Das Ganze sagt einem irgendwo schon was.
Die Draugr, also die Toten.
Ja,
also wo er richtig, das Schwert her hat.
Genau. Richtig,
ja. Das ist auch sowas. Ja. Aber ich glaube, der Name wird gar nicht genannt, ehrlich gesagt, im Film. Aber es ist auch schon wieder 2 Wochen her. Weiß es nicht genau. Aber ich habe es auch nicht mehr im Kopf. Ich glaube, ich konnte auch danach dann nichts damit anfangen, auf jeden Fall, ja. Also hatte nicht im Kopf, was das ist. Das Einzige, was klar war, ist, dass es halt ein Ahne ist oder ein früherer Kämpfer, von dem sich das Schwert holt, ja. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, alles gut. das war es im Prinzip auch schon dazu. Ich wollte gerade nur noch mal meine Gefühlslage darstellen. Also du hast das alles schon wirklich ganz wunderbar beschrieben. Die Schwierigkeit ist eben nur, dass das alles, diesen ganzen Wust, den Robert Eggers da auf die Leinwand gebracht hat, Potenzial hat, einen zu überfordern oder mit so einer gewissen Gleichgültigkeit da sitzen zu lassen, im Sinne von, ich kenne mich einfach nicht aus, ich muss das jetzt einfach laufen lassen, ich verfolge einfach den Helden, der hat Muskeln, der ist männlich, der sieht gut aus, der verprügelt alle und das ist mein Film. Mhm. Wenn man das alles noch kennen würde, würde der Film vielleicht, ja, vielleicht auch ganz anders wirken. Zeitgleich muss ich aber auch sagen, dass für einzelne Plot-Twists und einzelne Story-Elemente wiederum zu viel erklärt wird. Also manches Orakel, ich weiß den Namen leider nicht mehr, wird dann meiner Meinung nach zu sehr dafür benutzt, um jetzt die nächsten Schritte und so weiter nochmal zu beschreiben und nochmal zu untermauern. Ich muss jetzt dies machen, ich muss jetzt das machen. Dann kommt ein Orakel, das sagt nochmal genau, was man machen muss. Mhm. Also da wird man versucht, in der Story schon etwas an der Hand zu nehmen, aber meiner Meinung nach an der falschen Stelle. Soll es nicht heißen, dass neben jedem mythologischen Element irgendwie ein Infokasten aufploppen soll, der erklärt, was es überhaupt ist.
Ja.
Aber ja, vielleicht wäre an der einen Stelle die Reduktion schöner gewesen als die Extension oder wie auch immer. Aber das ist das Problem, was ich jetzt schon die ganzen Minuten mit mir rumtrage. Ich kenne mich damit einfach nicht aus.
Das Interessante ist also ich habe ja schon so ein bisschen die These aufgebracht, dass man sich damit auch gar nicht so wirklich auskennen muss, um eine Interpretation hier ableiten zu können. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Robert Eggers auch darauf abzielt. Und zwar ist das besonders interessant, wenn man den Film, und jetzt können wir so ein bisschen in die Interpretation eigentlich langsam reinkommen, würde ich sagen, oder?
So. Können wir gerne machen, ja. Klar.
Wenn man den Film so ein bisschen im Kontext der vorherigen Werke von Eggers betrachtet, die in gewisser Weise immer ein Thema so ein bisschen mit sich rumschleppen, beziehungsweise bei The Lighthouse ist es ganz explizit. Und das ist so ein bisschen dieses Thema im weitesten Sinne gefasst Männlichkeit. Und das ist was hier sich, glaube ich, auch relativ stark äußert. Also bei The Witch ist es so, dass wir diesen patriarchalen Vater haben, ne, und der sozusagen weg muss, also die Mutter muss auch weg, damit sozusagen Anya Taylor-Joy, ich weiß nicht mehr, wie sie in dem Film heißt, dort rauswachsen kann und so ihren eigenen Coming-of-Age-Weg haben kann. Und dann außerhalb dieser patriarchalen Welt leben kann und in diesen Hexenzirkel eintreten kann. Ja, eigentlich ist das ein Happy End bei The Witch am Ende, ne? Wenn man es in diesem Kontext sieht.
Auf jeden Fall.
Und dann ist es natürlich, und das ist ja auch ein Punkt, den Robert Eggers selbst gegeben hat mal in einem Interview, dass er diesen Leuchtturm eben auch als eine Art Penis betrachtet in The Lighthouse, ne? Und das stützt sich ja oder wird ja auch so ein bisschen unterstützt durch die Darstellung, die wir dann in The Lighthouse haben, dass wir sozusagen am Ende einen Robert Pattinson haben, der nach oben steigt und am höchsten Punkt so eine Art Orgasmus dann hat. Ne? Das Bild wird immer weißer und er, das erinnert so ein bisschen daran, ne? Diese offenen Augen und dieses,
ne? Ach so, okay, erzähl mir mehr.
Ja, jetzt weißt du, wie meine Orgasmen aussehen. Und ich glaube, dass das das zentrale Element hier in diesem Film ist. Und ich glaube, dass er mit dieser Rekombination verschiedener Mythen und übrigens auch verschiedener Elemente, die man aus anderen Werken kennt, also zum Beispiel auch aus anderen Filmen, auf eine Enthistorisierung dieses Themas baut und sozusagen darauf baut, dass dieses Thema, also dieses diese Männlichkeit, die hier auch durch diese sehr starken Körper sozusagen sehr stark hervorgehoben wird und so, dass er sozusagen darauf abzielt, dieses Thema raus aus der historischen Zeit der Wikinger zu ziehen und sie sozusagen zu vergegenwärtigen. Und das geschieht meiner Meinung nach durch eine ganze Reihe von Referenzen, die auf eben Filme auch zielen, die sich im weitesten Sinne mit diesem Thema auskennen darauf Bezug nehmen oder dieses Thema innehaben. Ne? Also das fängt mit Hamlet an, mit dem Wunsch sozusagen den Vater zu rächen und den Platz einzunehmen, König der Löwen, die gleiche Geschichte. Aber auch zum Beispiel durch sowas wie eine für mich relativ klare Referenz auf Komm und Sieh, wo wir ja auch diese Scheune haben, wo die Leute verbrannt werden. Das ist ja eine Szene, die hier in The Northman auch 1:1 so stattfindet. Eben von den Deutschen, die daran nur noch so eine Art Vergnügen im Prinzip finden, ja, und sozusagen als eine eigene Machtdemonstration begreifen. Ich musste auch zum Beispiel bei der einen total zerstückelten Leiche, die dann auf einmal an der Wand hängt, musste ich zum Beispiel an Suspiria denken. an den 2018er Film in diesem Fall aber. Also durch dieses zerstückelte Mädchen, was da auch in diesem, in gewisser Weise diese Verrenkung hinnehmen muss und so, ne? Mhm. Und Suspiria ist ja ein Film, der dieses Thema Männlichkeit in einer gewissen Weise von diesem geschlechtlichen, von dieser Dichotomie zwischen der biologischen Form Mann und Frau entkernt und das sozusagen eher auf einer ideologischen Ebene verhandelt. Also in dem Sinne von, dass zum Beispiel die Hexen im Prinzip diese Nazi-Herrschaft weiterführen wollen. In dem Fall, dass sie zum Beispiel diesen nationalsozialistischen Tanz aufführen lassen wollen von den Mädchen, der ja Volk heißt. Ne? Und das im Prinzip innerhalb dieser Tanzschule so eine Art faschistoide Herrschaft stattfindet im Prinzip. Mhm. Also geprägt durch Helena Marcos dann, die dann im Untergrund wandelt und so, ne? Und das sind so Elemente, die da eben reinspielen. Und ich finde das ganz interessant, dass das auch auf einer, oder zum Beispiel, wenn wir auch popkulturell denken, was auch ja so eine Enthistorisierung ist, es gibt ja dieses Ballspiel, was in The Northman aufgeführt wird. Und ich glaube, da ist es im Vorfeld relativ schwer, nicht an die All Blacks, an diese neuseeländische Rugby-Mannschaft zu denken. Ne? Das sind ja genau diese gleichen Aufführungen im Endeffekt. Ne? Womit er im Prinzip sagen will, okay, diese Form von Männlichkeit, die lebt in einer gewissen Weise heute immer noch fort. Und die wird vielleicht auch nie in irgendeiner Form verschwinden oder so. Ne? Und das fände ich ganz spannend, denn eigentlich deutet ja das Szenario, in dem wir uns also allerspätestens in der zweiten Hälfte des Films befinden, dieses ganz kleine Dorf, deutet er darauf hin, dass es eigentlich ganz schnell gehen könnte. Ne? Der findet jetzt irgendwie nachts oder so, geht er zu einem Typen runter, kratzt ab, erledigt. Aber ich glaube, es geht gar nicht darum, einfach nur diesen Typen zu töten, sondern es geht darum, ihn in einer ritualisierten Form des Kampfes auch zu töten. Also sich ihm ehrenhaft entgegenzustellen und sozusagen den offenen Kampf, den offenen Konflikt zu suchen. Ja? Also erstmal sozusagen die ganzen Schergen auszuschalten. Und dann sehen wir uns richtig, ne? Und ich weiß nicht, willst du einhaken oder was
ich? Ja, also Männlichkeit habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Ich habe ein bisschen einen anderen Ansatz. Vielleicht erstmal kurz oberflächlich angefangen. Also es ist ein sehr, sehr maskuliner Film. Also wenn man das mit Adjektiven bestücken möchte, dann ist es für mich irgendwie erdig. Ist sehr brutal verschwitzt. Man kann wirklich den Dreck, den Schweiß riechen. Und es ist auch sehr metallisch. Und es wird immer rekurriert auf Stahl, auf Schwert. Und es hat mich so ein bisschen an auch Conan der Barbar erinnert.
Total, ja.
Es gab auch einzelne Szenen, wie das Schwert so in die Höhe gereckt wird und so weiter. Hat mich sehr an Arnold Schwarzenegger erinnert, wie er da so mit dem Schwert umgeht. Es ist ein denkbar, ja, archaisches Bild, das natürlich auch heute noch in den Köpfen der Menschen, hier geht es jetzt gar nicht mal um den Male Gaze, dass der Mann irgendwie, den sexualisierten Blick bestimmt, sondern hier geht es schon wirklich um den Mann an sich, jetzt nicht in Bezug zu irgendetwas, sondern der Mann steht hier im Vordergrund als archaischer Rächer, was letztendlich die Story natürlich bestätigt und der Zuschauer kann sich auch hier in einer gewissen Form wiederfinden als Beobachter eines Spektakels, das auch eine gewisse Form vielleicht der Befriedigung, der Genugtuung bietet. Und man sieht etwas, man sieht eine Handlung, die viele hundert Jahre früher stattfindet, in einer kunstvollen Form, darf einem Racheakt beiwohnen, verspürt im Antlitz dieser muskulösen, gut aussehenden, aber dennoch schmutzigen männlichen Männer, vielleicht ein Bild von Männern, was man heute gar nicht mehr so als den Idealtypus Mann betrachtet, wenn man sich die Kataloge und so weiter ansieht, dann gleichen sich ja doch die Geschlechter immer mehr an und alles verschwimmt, aber hier hat man wirklich klare Kante und dort werden vielleicht auch wiederum Gelüste oder sage ich mal primitivere Motive bedient, die in einer gewissen Form vorherrschend sind, wo sich Robert Eggers gedacht hat, okay, die führen wir mal auf ein ganz basales Niveau herunter und zeigen den wilden, gut aussehenden, muskulösen Mann in einer einfachen Rache-Story und der Zuschauer verspürt eine Art der Befriedigung, eine Art der Genugtuung, findet das Ganze spannend, umso brutaler, umso besser. Am Ende kommt dann eben auch so dieser, diese Peripetie im großen oder eher so kleinen Showdown. Man auch natürlich mit tragischen Elementen, hat mich wiederum so ein bisschen an Gladiator erinnert. genau. Aber das alles wirkt auf jeden Fall sehr, sehr männlich in einer etwas reduzierteren Zivilisation, als wir sie kennen. Natürlich, wir befinden uns im Jahr 895. Und ja, das Ganze ist für mich ein sehr, sehr erdiger, maskuliner Hochglanzstreifen. Da merkt man auch wieder das Geld, was drinsteckt. Natürlich vor CGI und so weiter wird nicht zurückgeschreckt. Aber an sich ist es ein sehr, sehr körperlicher Film, der für mich eher auf einer visuellen Ebene funktioniert als auf einer psychologischen oder emotionalen Ebene. Ganz wichtig, ich habe eigentlich gehofft, dass der Film mich auf einer emotionalen Ebene wirklich packt. Hat The Lighthouse geschafft, eher in diesem psychologischen Horrorbereich hat der mich wirklich gecatcht. Aber das schafft The Northman leider nicht. Da gibt es wieder Verstrickungen oder, sage ich mal, Abschwächungen für mich an der falschen Stelle, dass ich jetzt wirklich die Befriedigung empfinde, die der Film vielleicht ins Auge fasst.
Ich glaube, dass der Grund, warum das bei The Lighthouse so wunderbar funktioniert oder so aufgeht, ist, dass der Film auch nicht mehr behauptet als das, was er ist im Endeffekt. Also du hast schon dieses kleine Setting und du weißt, es wird nur diese Konflikte geben zwischen den beiden Figuren und vielleicht, steht so ein bisschen zur Frage oder zur Diskussion bei dem Film, auch mit der eigenen Psyche, die dann irgendwann mit reinspielt. Und es gibt ja diese Elemente, dass man irgendwann nicht mehr weiß, befinden wir uns eigentlich in der Psyche von einem der Menschen? Welcher dieser beiden ist überhaupt real? Wem folgen wir hier eigentlich? Gibt es überhaupt diesen älteren Leuchtturmwärter? Gibt es Willem Dafoe eigentlich? Das stellt er ja selber auch zur Sprache, ne? Und inwiefern sind zum Beispiel diese Bilder, wenn Willem Dafoe dort oben auf dem Leuchtturm nackt dasteht und so den Finger zu ihm reicht, ne? Inwiefern ist das überhaupt Realität in der Logik des Films, ne? Und das ist ja so eine Auflösung oder so ein Übergang zwischen dem Mythischen und dem Realistischen, was sich auch hier in The Northman findet und wo man nicht genau weiß, was es jetzt eigentlich war. Also das deutet sich ja schon an bei diesem Kampf gegen den Ich habe den eben schon gesagt, ein scheiß Namensgedächtnis.
Genau.
Drauger.
Der Große mit dem Schwert.
Genau, der Große mit dem Schwert, wo man ja auch dann nicht sicher ist, hat das überhaupt gerade stattgefunden oder hat er in Wahrheit dieses Schwert nur gefunden? Ist dieser große Auftritt, dieser große Kampf eigentlich nur imaginiert in einer gewissen Weise, ne?
Das kann man ja in der abschließenden Szene, als er das Schwert dann letztendlich aus den Händen ergreift und dieses Skelett oder diese Mumie in sich zusammenfällt, eigentlich schon fast denken. Also ich wäre fast davon überzeugt gewesen, dass das Ganze wie nur so eine Traumsequenz war oder eine Sequenz, wie das Ganze hätte passieren können. Man könnte das Ganze natürlich auch wieder auf irgendeinen mythologischen Ursprung zurückführen, der mir nicht bekannt ist, bin ich mir sicher.
Ja.
Aber das war kurz so ein sehr sehenswerter Kampf, ein sehr gut choreografierter Kampf mit etwas surrealen, mit etwas Fantastischen, der an manches Computerspiel erinnert.
Ja, aber auf der Ebene funktioniert der Film, finde ich, die ganze Zeit. Also man weiß auch nicht, ist die Seherin jetzt wirklich wahr, die ihn sozusagen daran erinnert, oder ist es sozusagen so ein Wunsch, der in ihm drin irgendwie schlummerte und dass es irgendwie raus musste und dass er wieder auf diesen Weg gebracht werden musste. Und das ist interessant, weil er scheinbar alles auf diesen großen Showdown zusteuert, aber das Szenario gibt es überhaupt nicht her. Das heißt, ich würde sagen, dass es hier auch in gewisser Weise so ist, dass dort ein Wunschgedanke innerhalb unserer Hauptfigur ist, dass es diesen großen Showdown mit der Rückeroberung des Reiches und so weiter gibt und dass er diese wieder zum König selbst wird, weil er ja in dieser Ahnenstruktur auch denkt, weil er ja sozusagen die Herrschaft übergeben bekommen hat, ne? Und das bricht ja dann auch zum ersten Mal so richtig zusammen, wenn er feststellt, also ich bin deine Mutter und ich wollte dich eigentlich gar nicht. Ne? Und da bricht ja schon so dieses familiäre Verhältnis so ein bisschen zusammen. Ne? Und es gibt relativ viele Szenen in dem Film, die ganz laut diese Größe irgendwie von so einem großen Hollywood-Film irgendwie schreien. Zum Beispiel auch die Konfrontation von ihm, wenn er mit seinen beiden Echsen auf dem Berg steht und auf Fjölnir und seine Mann da runterguckt, ne, und sagt, ja, ich erwarte dich oben auf dem auf dem Vulkan dann irgendwann, ne. Und es muss natürlich unbedingt auf dem Vulkan stattfinden, aber dieses kleine Szenario und die Schwäche auch dieses Herrschers inzwischen lässt das eigentlich gar nicht zu. Das könnte eigentlich alles ganz schnell gehen. Aber er will diesen großen Showdown. Und der ist dann auch entsprechend auch irgendwie enttäuschend, aber ich finde im positivsten Sinne irgendwie. Du hast diese Verfilmung von der Seite, du hast nicht nochmal einen großen Wortwechsel oder sowas und dass wir nochmal eine große Totale über diesen dieses riesige Vulkaninnere bekommen, sondern nee, der geht da rein, die kämpfen und dann ist es ganz schnell rum. Eigentlich, ne?
Ja,
Und ganz kurz noch, auch dieser Weg zum Vulkan zurück oder zu diesem Showdown ist ja eigentlich nur eine, also das müsste ja nicht sein. Er ist ja glücklich mit Anya Taylor-Joy eigentlich, ne? Es gibt ja dieses Bild, wo sie Arm in Arm liegen und eigentlich könnte es ja jetzt hier vorbei sein. Aber er sagt sich, nee, es muss sein und wir wissen nicht so richtig warum. Und ich glaube, das legen auch viele dem Film so als Schwäche aus.
War für mich auch schwierig. Die beiden befanden sich auf dem Boot weg von der Insel Island hin zu einer anderen Insel in friedlichere Gefilde und so weiter. Ja. Amlet hat mitbekommen, dass ja Olga die Frau seines Lebens ist, dass diese in der Lage ist, die Dynastie fortzuführen und so weiter. Die Zukunft der beiden ist gesichert, des Geschlechts ist gesichert.
Ja.
Aber trotzdem entschließt sich unser Held, auf die kleine, unbedeutende Insel zurückzuschwimmen, um ja letztendlich Rache zu üben. Schwierig. kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich möchte das jetzt auch gar nicht psychologischer machen, als es ist, denn der Film ist für mich gar nicht so psychologisch. Meiner Meinung nach ist Amlet einfach ein ja, einfacher Mann, der Rache üben möchte, dessen Bestreben nichts Größeres ist als zumindest sein Vater, seine Mutter, ja, das hatte sich dann ja geklärt mit dem Konflikt zwischen den beiden, aber zumindest sein Vater zu rächen, um dort wieder, sage ich mal, so eine innere Hygiene in sich herzustellen, um ja letztlich auch in Sicherheit zu sein oder zumindest, ja, für, dass seine Nachfahren in Sicherheit sind, dass da niemand mehr ist, der ihm irgendwie gefährlich werden könnte. Aber ja, dieser Showdown, der letztlich für mich gar nicht so dieser Gänsehautmoment, dieser Showdown war, findet dann in etwas abgeschwächteren Form statt. Es gibt schon dieses Setting in diesem Inferno, in dieser Höllenpforte, könnte man ja schon sagen, wie es immer beschworen wurde, dass die beiden sich genau da treffen.
Was auch ein Penissymbol sein könnte,
ja, na klar.
Als Vulkan.
Ja. Ja. Genau, also der Gipfel der Männlichkeit, da ja, kommt das geballte Testosteron zusammen und möchte sich jetzt nochmal messen, wer ist letztendlich derjenige, der in die Eizelle darf,
ja,
um sich zu einzunisten.
Genau,
ja. Ja,
sozusagen. Ja.
Aber ja, das Ganze wird relativ unspektakulär abgefrühstückt, muss man sagen. Ich habe da wenig Bezug zu. Ich hätte diesen großen, fetten Hollywood-Showdown eher gemocht, mit viel Pathos, mit viel Tränen, mit viel Streichmusik, mit langen Blicken und so weiter und so fort, mit einem kleinen Wortwechsel oder so. Aber das Ganze gibt's nicht. Und am Ende, ja, ich nehme es vorweg, stirbt der tragische Held Amlet natürlich im Kampf mit seinem Widersacher, der auch stirbt, der sogar geköpft wird. Ja, genau, das ist dann eben das Ende des Films und ich glaube, Olga, gespielt von eben, wie du schon sagtest, Anya Taylor-Joy, ist dann, sage ich mal, schwanger und wird das Geschlecht als Witwe oder zumindest die Regentschaft des Nachkömmlings und so weiter und so fort in neuen Gebieten fortführen.
Ja. Genau, also im Prinzip, also das ist jetzt so ein bisschen rausgekommen bei dem, was ich in dem Film sehe, ist das im Prinzip eine Art und Weise, dass der Film uns zeigen möchte, dass diese Männlichkeitsstrukturen innerhalb von verschiedenen Sagenwelten und von verschiedenen Männerbilden fortleben. Und ich glaube, dass sie auch in uns weiter fortleben, weil mir ging es persönlich auch so, dass ich von diesem harmonischen Ausgang erstmal enttäuscht war und eigentlich diesen großen Showdown wollte. Das ist ganz interessant, ne? Also eigentlich gibt er uns damit, auch wenn wir es als eine dramaturgische Schwäche empfinden und das vielleicht auch so ist, gibt er uns ja genau das, was wir wollen. Oder deutet das zumindest an. Du hast ja auch gesagt, dass du davon enttäuscht warst und ich war es auch im Endeffekt. Aber das ist eigentlich, ich finde das dann in der Logik des Films wieder wiederum sehr positiv, weil nur dadurch entsteht eigentlich dieser Freiraum, darüber nachzudenken. Und daher finde ich das eigentlich, also der, sagen wir es mal so, der Film ist mehr Metafilm als ein funktionierender und für alle befriedigender Film.
Ja, also der Rache-Thriller, den ich erwartet habe, der wurde es eben nicht. Es wird, wie gesagt, wie ich schon sagte, dieser Popanz aufgespannt. Es gibt einen großen Konflikt, der nur durch Blut gelöst werden kann. Und in dem Moment, in dem sich der Zuschauer davon einfangen lässt, von diesem Konflikt, trägt der Zuschauer genauso wie die Hauptfigur diesen Konflikt auch in sich und will diese Befriedigung, will diese Entlastung durch Tod, durch Blut und so weiter und so fort. Dort sieht man auch beim Zuschauer, wie man ist jetzt Küchenpsychologie, aber wie man psychologisch noch funktioniert, dass Konflikte eben durch Gewalt noch eine gewisse Art von Entlastung bekommen. Und die wird nicht so richtig befriedigt oder diese Entlastung wird, die versprochen wird, wird nicht so richtig eingelöst. Und das Ganze kann dann natürlich eben zu so einer metareflexiven Analyse oder zu einer Reflexion führen, die das Ganze dann plausibel gestaltet. Aber unser primitiver Held, der meiner Meinung nach wirklich ein primitiver Held ist, der geradlinig ist, der wortkarg ist, der eher durch Handeln als durch Scharfsinn und Denken an sein Ziel kommt, ist das Ganze immer schwer miteinander in Verbindung zu bringen. Also auf der einen Seite hat man wirklich diesen coolen Typen Alexander Skarsgård, tolle Rolle, super gespielt, sieht wirklich super aus, phänomenal. Auch diese Macht und dieser Druck und diese Brutalität, die rübergebracht wird durch eben diese Körperlichkeit, durch die Choreografien, durch die wahnsinnigen Kampfszenen, die bretthart und kompromisslos sind.
Es
kommt eben nicht
dann
zum Ende in der Racheakt oder der Akt zum Gipfeln, den man sich eigentlich so versprochen hat.
Ja. Das stimmt, das kann enttäuschend sein.
Und,
aber ich finde es super. Es wird übrigens auch, ganz kurz, habe ich vergessen, es wird übrigens auch an der Rolle von Willem Dafoe, beziehungsweise dem neuen Schaman jetzt, wieder in Anführungsstrichen, auch wunderbar nochmal unterstrichen. Ne? Also wir haben ja da auch diesen neuen Schaman, der ihm dann sagt, wo er das Schwert findet. Ne? Und er holt ja dann auch sozusagen diesen Schädel von Willem Dafoe hervor. Also vom Toten Willem Dafoe, wo ja auch diese Botschaft transportiert wird, okay, wir haben ja auch jemanden, der sich auf was Vergangenes bezieht und sozusagen in dieser Rolle fortlebt und so, ne? Also jeder muss irgendwie so in diesen festen Strukturen seinen Platz einnehmen. Und das ist interessant. Ich habe noch mal eine Frage an dich, vor Ende würde ich auch sagen, weil ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so viel zu dem Film. Fandest du, dass wir es mit einem Happy End zu tun haben?
Ende,
nicht das Zwischending.
Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich fand, der Film kippte in einer gewissen Art und Weise, als rauskam, dass Nicole Kidman, also Königin Gudrun, dass sie sich doch bei Fjölnir ganz wohl fühlt und dass immer eine schlechte Beziehung zwischen Vater und Ehefrau oder Vater und Mutter bestand. Und dass dann Fjölnir dann doch gar nicht so ein schlechter Mensch ist. Wie er eigentlich am Anfang dargestellt wurde. Er hat zwar seinen Bruder natürlich getötet, das ist nicht schön, aber sein Bruder soll auch nicht der tolle König gewesen sein, der Heroe, als der er sich dargestellt hat, als dem er sich seinem Sohn gegenüber präsentiert hat. Und da ist der Film wiederum sehr ambivalent geworden. Man wollte natürlich mit Amlet mitfühlen. Man wollte mit ihm, die Rache spüren, die Rache erleben. Und das Ganze kippte an dem Punkt und wurde in einer gewissen Art und Weise vielleicht schon fanatisch, vielleicht ein bisschen naiv, vielleicht einfältig, auf eben der Rache beharrend. Nun ist es nicht mehr die Mutter, die man retten möchte. Jetzt möchte man seine eigene Haut retten und die seines Liebchens Olga. Und auf einmal hatte man wieder einen anderen Aufhänger, warum man denn jetzt für ihn ja trotzdem noch zur Strecke bringen muss. Auch wenn man jetzt gar nicht mehr die Mutter retten kann und das Königreich gibt es ja auch nicht mehr wirklich, das hat jetzt ein anderer. Ja. Aber trotzdem muss dieser primitive Held Amleth irgendwie seiner Bestimmung gerecht werden und ehrenhaft im Kampf sterben, indem er auf Teufel komm raus für ihn ja tötet. Und da eben dieses Happy End an sich kann ich da jetzt gar nicht so richtig drin sehen. Hm. Also für mich gab es da in dem Film kein Happy End. Es gab ein Ende, aber das war weder happy noch irgendwas anderes. Es ist kein Happy End. Hm.
Ich finde es auch zumindest extrem ambivalent. Also du hast ja schon gesagt, dass es so ist, dass nicht so wirklich klar ist, ob das überhaupt so gut wäre, wenn Amleth jetzt Herrscher von den ganzen Leuten wäre, weil sein Vater es ja auch nicht war und sich das alles nicht so richtig trägt. Und diese Ambivalenz entsteht meiner Meinung nach auch vor allem durch die Rolle, die Olga, also Anya Taylor-Joy, in dem Film spielt, weil wir ja das Happy End eigentlich für ihn zumindest hätten haben können, wenn er sich kurz vor Ende nicht dazu entschieden hat, doch noch zum Vulkan zu latschen. Und dahingehend ist das ja erstmal so ein schöner Gegensatz zwischen Weiblichkeit und Männlichkeit, dass sozusagen die Zuwendung zum Weiblichen, zum Happy End führen könnte und sozusagen, ne, und dieses ganze Pompöse und ich will das große, den großen Auftritt eben nicht haben und ich scheiß jetzt auf diese Rache und so, das hätte ja einen positiven Ausgang nehmen können. Mhm. Und er stirbt ja dann auch in dem Vulkan. Das, was es ambivalent gestaltet, ist, dass er ja dann das Versprechen, was in dieser Mythenwelt herrscht, nämlich der Ritt nach Valhalla, eingelöst wird. Und darin liegt die Ambivalenz, dass in dieser, wir würden heute sagen, toxischen Männlichkeit ja dann doch was Gutes dann auch liegt, sozusagen, dass er ja dann sozusagen den Auftritt im Himmelreich oder den Ritt ins Himmelreich dann doch bekommt, den er versprochen bekommt. Und das ist so ein bisschen das Schöne daran. Also das, was auch so ein bisschen vielleicht den Film im Nachhinein dann auch nochmal auf so eine reflexive Ebene hebt, dass er einen dann auch dazu bringen könnte, darüber nachzudenken in einer gewissen Form, ja. Hm. Das fand ich ganz spannend noch, vielleicht. Weil mich das Ende auch irritiert hat.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein irritierendes Ende. Ich möchte da auch für diejenigen, gut, die das jetzt noch nicht gesehen haben, der haben wir jetzt sowieso alles gespoilert.
Das haben wir ja gesagt,
ja, genau. Aber würde mich vielleicht auch mal wirklich interessieren, was diejenigen, die den Film schon gesehen haben, vom Ende halten. Also ich glaube, ich müsste den Film auch nochmal sehen.
Ich auf jeden Fall auch, ja.
Und müsste mich vorher auch mal wirklich in diese ganze Thematik reinlesen. Ich bin da wirklich blauäugig reingegangen, dachte, gut, es gibt ein bisschen auf die Mappe und am Ende geht man mit einem guten Gefühl und geht gestärkt mit geschworener Brust aus dem Film raus und fühlt sich etwas männlicher nach diesem brutalen Stück.
Erstmal ins Fitnessstudio.
Aber das Ganze war nicht so erwartbar bei Robert Eggers, muss man auch sagen. Ja. Es gibt dann immer noch mal so einen Einschlag, der ihn weg vom Konventionellen bewegt. Mhm. Auf jeden Fall sehenswert. Ich glaube, das können wir jetzt so langsam resümieren.
Auf jeden Fall.
Hat mir in weiten Teilen gefallen. Ich finde die Figuren vor allem, sage ich mal, also Amleth, König und auch die Figuren Nicole Kidmans, also Königin Gudrun, sehr interessant. Ich weiß jetzt nicht, ich habe mir so vorgestellt, wie es theoretisch mit einem zweiten Teil wäre. Würde mich an diesem Kosmos, der da jetzt eröffnet wurde, noch irgendetwas interessieren, abseits der Handlung? Und da finde ich gar nicht so viel. Also bei The Lighthouse habe ich das Gefühl, da ist doch noch irgendwas abseits. Was hat es jetzt nur mit diesem Leuchtturm auf sich? Was hat es jetzt nur mit dieser Insel auf sich? Und so weiter und so fort. Da bleibt noch irgendwie so ein Fragezeichen übrig, was ich gern geklärt haben möchte. Genauso auch in The Witch. Das habe ich jetzt in The Northman gar nicht so. Ich finde, mit dem Ableben Amleths ist das Ganze auch erzählt, wurde größer erzählt, als es eigentlich ist. Es ist eigentlich eine relativ kleine Geschichte, die mit der großen Mythologie verwoben wird. Aber viel mehr ist da auch nicht.
Ja, also so als abschließendes Fazit, ich muss sagen, dass ich, wie gesagt, diese Aspekte rund um Männlichkeit und Weiblichkeit extrem interessant fand und dass ich diese Bildwelten auch durchaus mochte. Ich würde auch sagen, dass The Witch und The Lighthouse dann doch nochmal die interessanteren Filme im Großen und Ganzen sind und auch die Filme, wo ich sagen würde, hier wirkt sich vielleicht auch das geringe Budget, was er hat, in einer gewissen Weise positiv aus, vielleicht auch. Wobei ich dann doch durch dieses Pompöse, was ich hier andeute, dann doch zu einer Interpretation gekommen bin, die mich in einer gewissen Weise dann doch befriedigend zurücklässt, aber auch eher auf einer intellektuellen Ebene, muss ich wirklich sagen. Also es ist nicht so, dass ich hier auch diesen Film unbedingt noch 10.000 Mal gucken muss.
Okay,
es ist so ein bisschen wie bei The Lamp. Es ist super spannend, darüber nachzudenken und es motiviert einen auch, oder mich zumindest, darüber nachzudenken, über diese ganzen Aspekte. Aber es ist jetzt nicht, dass ich jetzt so ganz plakativ Freunde einlade, ey, lass mal Northman gucken. Mal wieder, ne? So. Aber ich mag das durchaus, weil es eben auch trotz diesen ganzen pompösen Elementen kein Film ist, der den Robert Eggers so rauskehren lässt, finde ich. Ne? Also wo sich so die Genialität des Regisseurs in einer gewissen Weise so stark aufdrängt. Das ist jetzt nicht wie bei Kubrick oder bei Quentin Tarantino, der in jedem seiner Filme nochmal einen Verweis auf oder einen Rückbezug auf andere Filme von sich selbst irgendwie bringen muss. Ne? Und wo er sich sozusagen durch diese auch zur Schau getragene Gewalt am Ende von Once Upon a Time in Hollywood, auch wenn ich das sehr gut finde, dann nochmal rauskehren muss und nochmal sagen muss, ja, ich bin übrigens Quentin Tarantino und so. Ne? Und das ist im Prinzip auch eine Form, in einer gewissen Weise eine Praxis des Filmemachens, die diese Form des Pompösen und des Aufmerksamkeit auf sich Lenkens und dieses eigene Bild von sich selbst eher rauskehren, auch so ein bisschen konterkariert. Im Prinzip ist das auch eine sehr anti-maskuline Form des Filmemachens irgendwie in so einer gewissen Form. Ne? Es ist kein Film, der so den Autorenfilm zu sehr rausschreit, finde ich. Und das finde ich dann auch wieder in einer gewissen Weise gut. Also es ist auch auf einer metareflexiven Ebene dann auch nochmal irgendwie interessant, ja. Mhm. Oder zumindest stimmig. Ja.
Kann ich dir zustimmen. Sehr spannender Gedanke auf jeden Fall. Wie gesagt, ich versuche das Ganze nochmal im Kino zu schauen und vielleicht können wir an passender Stelle, wenn es mal um ein paar Highlights geht und so weiter und so fort, das nochmal aufgreifen und vielleicht mit noch so ein paar zusätzlichen Infos unterfüttern. Ansonsten wäre es das von meiner Seite aus gewesen.
Von meiner auch. Ich finde, wir haben dafür, dass wir einen Film nur einmal gesehen haben, ganz schön viel rausgeholt. So im Großen und Ganzen. Ich würde normalerweise auch sagen, normalerweise musst du einen Film so 2 bis 3 Mal mindestens gucken, damit das richtig ordentlich wird. Dafür war es ganz okay.
Gerade von Robert Eggers ist ja dann doch einer der Regisseure, der seine Filme immer, wie jetzt, glaube ich, ganz deutlich geworden ist, vollpackt. Bis oben hin und man braucht da ja ein ganz, ganz scharfes Skalpell, um das wirklich sezieren zu können und vor allem ein scharfes Auge, denn von der einen auf der anderen Sekunde kann man da doch so einiges verpassen und beim zweiten Mal sehen, wenn das Ganze dann auf Blu-ray und DVD verfügbar ist, spätestens da werden wir das Ganze, glaube ich, nochmal uns zu Gemüte führen.
Genau. Keine Ahnung, wann wir die nächste Folge Loose Cinema machen. Es gibt ein paar Sachen, die sich in nächster Zeit so ein bisschen anbieten, aber ich wäre dafür, dass wir uns erstmal deinem Pick richtig beim nächsten Mal tatsächlich. Wir haben es ja beim letzten Mal eigentlich schon versprochen, dann sind wir spontan auf die Idee gekommen, lass mal Northman machen. Was gucken wir uns nochmal an? Ich hab's total vergessen wieder.
Von Dario Argento, das Phantom der Oper.
Genau, ja. Das wird toll. Ich habe ihn bisher immer noch nicht gesehen. Du hast ja gesagt, es geht eher so in diese Trash Argento Richtung eventuell, also so, also sagen wir mal so, eher Dracula 3D als Suspiria vielleicht.
Auf jeden Fall, mit Suspiria hat das nicht so viel zu tun, eher mit Dracula 3D, wie gesagt, es geht um einen schon sehr, sehr tradierten und bekannten Stoff, das Phantom der Oper ist ja auch aus den 30er Jahren entstanden, oder in den 40er Jahren. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr früh, zählt ja auch mit, glaube ich, zu den Universal Monsters.
Echt?
Ich glaube schon, ja.
Ah, okay.
Und
besser informiert sind wir beim nächsten Mal.
Auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall, ich hoffe, ein spannendes Gespräch. Es gibt sehr viel Nacktes zu sehen. Nicht im Podcast, aber zumindest, wenn du den Film siehst. Und wir werden dann auf jeden Fall mal drüber sprechen, was es bei Dario Argentos spätem Werk so Schönes zu sehen gab.
Ja, aber Nacktes gibt es nur nicht zu sehen, weil wir haben ja keine Kamera laufen. Die Leute wissen ja gar nicht, wie wir das aufnehmen. Vielleicht ist das ja auch, ne?
Deswegen werden wir bald auch auf YouTube nicht vertreten sein.
Ja, das werdet ihr nie erfahren, wie es hier optisch aussieht bei Lukas. Das soll es von uns gewesen sein zu The Northman. Geht auf jeden Fall ins Kino, schaut euch den an, bildet euch eine eigene Meinung, schreibt in die Kommentare bei Instagram, Facebook, Twitter oder Letterboxd, wo ihr uns auch gerne folgen könnt, wie ihr den Film so fandet. Folgt uns auf Spotify, gebt eine geile Bewertung bei Apple ab. Macht's gut, ciao, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.